Mittlerweile gibt es so viele Arten, eine Familie zu werden und nicht nur das klassische Modell Mama, Papa, Kind, alle sehen gleich aus, sondern Familien können auch auf ganz unterschiedliche Weise entstehen. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge. Zu Gast ist heute Julia König. Sie ist Psychologin, Kinderwunschcoach und Autorin. Vielleicht kennt der eine oder andere sie bereits, denn Julia hat schon vier kindgerechte Sachbücher geschrieben und die erklären super und ganz genau, wie Familien entstehen können, auch wenn nicht alle genetisch miteinander verwandt sind. Aktuell bringt sie ein neues Buch raus, das heißt Kinderwunsch, alles, was du wissen musst. Und für alle Paare, die sich gerade im Kinderwunsch befinden, könnte das nochmal ein guter Ratgeber sein. Sie hat das Buch mit einer Gynäkologin geschrieben. Mit Julia habe ich heute über ein Thema gesprochen, das immer aktueller wird, immer mehr Paare auch betrifft. Es geht heute um die Eizellspende. Die Eizellspende ist in Deutschland ja verboten, aber in Österreich zum Beispiel ist es erlaubt. Julia lebt in Österreich, kommt aus Österreich und konnte da schon ganz viele Erfahrungen in der Beratung mit Paaren sammeln. Genau darum wird es heute gehen. Mein Name ist Judith. Ich spreche hier im Hallo Wunschkind Podcast über alle Themen rund um den Kinderwunsch. Und wenn du meine Arbeit schätzt, dir der Podcast schon ein bisschen geholfen hat oder du etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich wirklich von Herzen, wenn du ihn, ja, da wo du ihn hörst, abonnierst oder ihn auch mit 5 Sternen bewertest. Und schreib mir auch gerne deine Gedanken zur Folge direkt unten in die Kommentare. Ich lese alles, freue mich von dir zu hören. Und jetzt geht's direkt rein ins Gespräch mit meinem heutigen Gast, Julia König.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Ich finde, man hört ganz wenig darüber, man liest ganz wenig darüber und es ist vielleicht auch ein Thema, was die nächste Zeit immer mehr kommen wird. Herzlich willkommen im Hallo Wunschkind Podcast, liebe Julia.
Hallo, hallo Judith, ich freue mich über deine Einladung, vielen Dank.
Magst du dich vorstellen und mal erklären, was du mit dem Thema zu tun hast und wer bist du eigentlich? Was machst du so?
Also, ich bin die Julia, habe mich auf das Thema Kinderwunsch spezialisiert, habe Psychologie studiert und habe dann gemerkt, dass beim Kinderwunsch eigentlich ganz, ganz viele sich alleingelassen fühlen, dass das Thema immer noch ein großes Tabuthema ist und dass wir gesellschaftlich sehr wenig darüber sprechen. Und dass es aber unheimlich viele Paare betrifft, dass der Kinderwunsch nicht ganz so kinderleicht ist, wie wir uns das als Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene vorstellen. Genau, und deshalb habe ich mich darauf spezialisiert und betreue jetzt im Rahmen von einer Zusammenarbeit mit verschiedenen Kliniken und auch in einer eigenen Praxis Paare mit unerfülltem Kinderwunsch.
In welcher Phase kommen die Paare zu dir? Und man muss dazu auch sagen, du bist ja nicht in Deutschland, ne? Du hast ja deine Praxis und lebst eher in Österreich. Und ich
Ja.
glaube, das ist auch noch mal ein bisschen, also da gibt es auch Unterschiede, oder?
Ja, das stimmt. Ich betreue die allermeisten Paare online. Das wird von den Patienten auch sehr geschätzt, weil es einfach angenehm ist, wenn man neben diesen ganzen Behandlungsterminen nicht auch noch einen weiteren Termin hat, sondern ganz bequem von daheim mit einer Tasse Tee sprechen kann und in gemütlicher Atmosphäre ist. Und das funktioniert eigentlich wirklich sehr gut. Die meisten Paare, die ich betreue, sind so aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, und ich bin so im Dreiländereck daheim.
Und welche Paare kommen konkret zu dir? Sind das Paare, die schon einige Versuche hinter sich haben, oder sind das Paare, die vielleicht auch bei dem Thema Eizellspende stehen oder dieses Thema gerade haben? Oder welche Themen hast du? Mit welchen Themen arbeitest du? Und wie bist du zum Thema Eizellspende gekommen?
Ja, also zu deiner ersten Frage, welche Paare kommen zu mir oder wann kommen sie? Manche kommen, vor sie mit der Behandlung starten, um mich zu fragen, was ist denn eine gute Klinik oder wie sollen wir weitergehen? Ist es schon der richtige Moment, in eine Klinik zu gehen? Aber der ganz großer Teil ist eigentlich schon in einer Behandlung, also befinden sich in einer Kinderwunschklinik und haben schon ein, zwei, drei Fehlversuche meistens hinter sich. Und da ist der Druck schon relativ groß. Und ja, das würden Sie dann gerne mit mir besprechen. Oder Sie haben beispielsweise auch eine Fehlgeburt erlebt oder gar eine Totgeburt. Oder es klappt einfach nicht, manche fühlen sich nicht so gut betreut und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe, aber die meisten kommen, wenn sie schon in einer Behandlung sind. Und da kann ich jedem raten, dass ein bisschen appellieren, nicht zu spät zu kommen oder lieber früher zu kommen, weil es einfach ganz viele Tipps und Hinweise gibt, die die Kinderwunschreise deutlich erleichtern können. Ganz ein Spaziergang wird es nie, aber es kann wirklich deutlich einfacher gestaltet werden. Und zu deiner anderen Frage, wie bin ich zum Thema Eizellspende gekommen? Also ich habe einfach in der Praxis gemerkt, in Österreich ist ja die Eizellspende erlaubt, in Deutschland und der Schweiz nicht. Und daher kommen ganz, ganz viele Paare, die in Deutschland nicht behandelt werden können, zu uns nach Österreich. Und da ist einfach sind ganz viele Fragen offen. Wie gehen wir auch damit um, dass das der Gesetzgeber nicht erlaubt hat? Ja, ich habe gemerkt, ich habe da quasi aus der Not eine Tugend gemacht und habe mich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt, weil immer mehr betroffene Paare zu uns nach Österreich gekommen sind.
Für HörerInnen, die das Thema noch nicht kennen, was genau bedeutet eigentlich eine Eizellspende?
Ja, also die Samenspende ist beispielsweise schon seit ganz vielen Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz erlaubt, ist eigentlich fast überall erlaubt. Das ist ja auch ein einfaches Vorgehen. Bei der Eizellspende ist das ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip das Gleiche, nur im Hinblick auf die Frau. Das heißt, wenn wir haben von Geburt an eine gewisse Anzahl an Eizellen angelegt und die wird deutlich geringer. Also die nimmt schon im Mutterleib ab und wird dann ist bei der Geburt schon deutlich geringer als am Anfang. Und jeder Mensch hat eine unterschiedliche Anzahl an Eizellen und die werden auch nicht mehr neu produziert, sondern wenn die Reserve erschöpft ist, dann haben wir keine mehr. Das ist anders wie bei der Samenproduktion, die wird ja ständig erneuert. Und das wird dann zum Problem, wenn wir zum Beispiel in die Wechseljahre kommen. Also das bedeutet, dass die Eizellreserve erschöpft ist und wir nicht mehr fruchtbar sind. Und jetzt gibt es aber viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen den Kinderwunsch erst später realisieren oder auch aber die schon eine ganz frühzeitige Eizellreservenerschöpfung haben. Also die haben schon in jüngeren Jahren, wo man noch gar nicht so damit rechnet, keine Eizellen mehr, um den Kinderwunsch zu realisieren. Und daher ist die Eizellspende dann die Therapie nach Wahl quasi für viele, weil das bedeutet, dass eine Frau, eine andere, jüngere, gesunde Frau ihre Eizellen spendet und quasi mit dem Samen des Partners dann befruchtet werden und der Mutter eingesetzt werden.
Ich frage mich gerade, wie alt sind die Frauen so im Schnitt, die das machen? Kann man das verallgemeinern oder ist dir da eine Zahl im Kopf?
Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, es gibt wenige, einen kleinen geringen Anteil, die haben eine sogenannte frühzeitige Erschöpfung der Eizellreserve. Das betrifft dann jüngere Frauen. Das kann schon auch einmal mit 30 oder 25 Jahren sein. Das ist aber sehr selten. Ganz viele betrifft es, die vielleicht keinen passenden Partner gefunden haben bislang oder die beruflich ganz viel gearbeitet haben, ihre Karriere forciert haben und dann mit vielleicht 38 merken, hoppla, ich habe eine ganz geringe Anzahl an Eizellen nur noch und es ist ganz schwierig, so den Kinderwunsch noch zu erfüllen. Und was man dazu sagen muss, es geht nicht nur um die Anzahl, sondern auch die Qualität ist ab 35 einfach deutlich gesunken. Und die Qualität der Eizellen ist sehr, sehr wichtig, dass die Befruchtung auch funktioniert.
Was denkst du, wie viel Prozent der Frauen lassen das machen? Da redet ja nicht jeder offen drüber. Es werden ja viele Vergleiche immer gestellt. Das ist so meine Erfahrung. Wenn man Kinder hat, dann kommen immer immer Vergleiche zum Papa oder zur Mama. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann doch mehr Frauen machen oder mehr Paare in Betracht ziehen. Und dann können ja auch gerade solche Äußerungen sehr verletzend sein, ne? Wenn dann diese Fragen kommen, wem sieht das Kind jetzt mehr ähnlich und von wem hat das Kind jetzt die Nase und die Augen und so weiter. Und dann frage ich mich immer, wie viele Frauen sind es denn eigentlich, die das auch wirklich machen?
Ja, also ich kann dir sagen, die Zahlen steigen deutlich an. Es ist wirklich ein, ich sage jetzt mal, ein Problem unserer Zeit, dass wir einfach sehr emanzipiert sind. Wir sind liberal, wir können unser Leben ganz anders gestalten, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und wir werden auch in der Schule und so auf unserem Bildungsweg eher darauf hingewiesen, dass wir ja nicht schwanger werden dürfen, frühzeitig, aber wir werden sehr selten leider auch informiert darüber, dass es ein gewisses Zeitfenster gibt, wo wir gut schwanger werden können und wo wir weniger gut schwanger werden können. Und das ist den allermeisten Frauen leider nicht bewusst oder auch Paaren nicht bewusst, dass diese Eizellreserve und die Qualität schon deutlich abnehmen ab einem gewissen Alter. Und ich möchte jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber es betrifft wirklich, also die Zahl steigt deutlich an und du hast recht, die Hinweise aus der Bevölkerung, das ist natürlich schon ein Thema für diese Paare, weil man vergleicht gerne und das ist so ein unbedarfter Satz, wenn man sagt, ja, ganz die Mama, und damit müssen natürlich Paare, die eine Eizellspende machen, umgehen lernen und das besprechen wir dann in der Beratung, wie man denn damit am besten einen Umgang findet. Das kann zum Beispiel sein, dass also manche grinsen einfach und nehmen das als Kompliment, dass das Kind einem doch ähnlicher ist, auch wenn man genetisch nicht verwandt ist, das freut die dann. Man sollte es auf keinen Fall als Seitenhieb sehen und das schmerzlich verarbeiten, sondern eher sich darüber freuen und sagen, ja, auch wenn wir nicht verwandt sind, gebe ich dem Kind ganz, ganz viel mit an Sprache, Mimik, Gestik, Körperhaltung, an meinen Werten, und auch die Kinder mit den Mamas können, wenn sie ein bisschen älter sind, vielleicht mit einem Augenzwinkern reagieren, als kleines Geheimnis quasi, ja, und das dankend annehmen, so ein Kompliment.
Empfiehlst du dem Kind später von einer Eizellspende zu erzählen? Und ja, wenn ja, ab wann und wie erzähle ich das? Und auch so allgemein, wie offen sind denn die Paare im sozialen Umfeld? Oder ist die Eizellspende oft noch ein Tabu?
Ja, also die Eizellspende ist aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen in Deutschland schon noch ein Tabu. Die Paare nützen es aber trotzdem im Ausland. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es ist immer so ein Beigeschmack, wir tun was Verbotenes. Und da ist der Gesetzgeber einfach noch nicht ganz so weit und man ist immer wieder in Diskussion. Ich vermute auch, dass das bald mal kommen wird, weil es ist schwer erklärbar, dass die Samenspende erlaubt ist und die Eizellspende nicht. Aber ich bin nicht der Gesetzgeber, wir müssen darauf so reagieren, wie es halt gerade ist. Ich kann nur sagen, es gibt zwei unterschiedliche Arten der Spende. Es gibt einmal die anonyme Spende, da kann das Kind nicht erfahren, später einmal nicht erfahren, von wem es stammt. Und es gibt die offene Spende. Und bei der offenen Spende ist es so, dass das Kind später ab einem gewissen Alter, das ist je nach Land unterschiedlich, erfahren darf, von wem es stammt. Und das ist absolut zu befürworten. Also es ist eigentlich für uns alle, für jeden Menschen schön, wenn er die Möglichkeit hat zu erfahren, woher stamme ich, wenn es einen interessiert. Also zu bevorzugen ist immer die offene Spende, weil Kinder dann einfach auch ein Mitspracherecht haben und schließlich geht es ja ganz besonders um ihr Leben dann später mal und ob es für sie wichtig ist oder nicht, entscheidet am besten das Kind später selber. Das ist mal die Unterscheidung zwischen der offenen und der anonymen Spende. Und ein zweiter ganz entscheidender Punkt ist der Umgang damit als Eltern und in der Familie. Also sagen wir es dem Kind, wenn ja, wann und wem sagen wir es aus dem Umfeld? Das sind ja ganz große Fragen, die sich alle Paare stellen, die eine Eizellspende in Erwägung ziehen. Und dabei ist die Empfehlung, dass man sehr offen damit umgeht und zwar schon sehr früh. Wir haben gelernt, dass je später wir das sagen, desto mehr entsteht ein Bruch in der Familie, desto eher läuft man Gefahr, dass das Kind das Gefühl hat, man hat mich das Leben lang in einem ganz wichtigen und entscheidenden Punkt angelogen. Und da wird das Vertrauen verständlicherweise erschüttert. Also die Empfehlung, nicht erschrecken, ist schon sehr früh, ab einem Alter von 3 bis 6 Jahren. Besonders gut ist es, wenn man das vor dem 7. Lebensjahr macht, weil Kinder da schon ein genetisches Verständnis haben. Und wenn man es davor macht, ist es für Kinder etwas ganz Natürliches und ganz Normales. Quasi so normal wie der eigene Name. Es war schon immer so, ich kann mich an nichts anderes erinnern. Und es hat einen ganz großen Vorteil, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Man vermeidet dieses große, ominöse Gespräch am Sonntag um 14 Uhr, wo man sagen muss, setz dich mal hin, wir müssen was mit dir besprechen. Es geht um ein wichtiges Thema und da haben alle wahrscheinlich Bauch, wir sind nervös und für das Kind ist das ganz befremdlich. Und deshalb empfehlen wir, und auch, also Studien haben das ganz klar gezeigt aus der Adoptionsforschung, dass es sehr sinnvoll und ratsam ist, Kinder schon in frühen Jahren mit dem Thema vertraut zu machen und mit Hilfe von Kinderbüchern ihnen ganz spielerisch zu erklären, wie sie entstanden sind. Und Kinder verstehen das total gut und es ist auch nicht der Anspruch, dass ein Kind mit 3, 4 Jahren schon weiß, genau was eine Eizellspende ist, sondern dass sie einfach schon mal wissen, bei den meisten Familien gibt es Mama, Papa und Kind und bei uns war es ein besonderer Weg und ich bin ein absolutes Wunschkind und das ist mal die allerwichtigste Botschaft und somit haben Kinder auch ein gutes Gefühl dazu und spüren, dass sie über das Thema offen sprechen können, dass sie Fragen stellen können und somit hat die ganze Familie einen sehr guten und natürlichen, ehrlichen, offenen Umgang miteinander und das ist absolut der Weg, den man empfehlen kann.
Wow, das ist jetzt erstmal für jemanden, der das hört, der damit noch nie was zu tun hat, erstmal so ein Moment, wo man sich denkt, so, also ich würde mir jetzt denken, wie geht meine Familie damit um? Wie gehen meine Eltern damit um? Was sagt mein ganzes Umfeld? Was sagen meine Freunde, wenn ich das offen kommuniziere? Welche Erfahrungen machen die Paare?
Ja.
Es ist immer individuell, das ist schon klar, aber wie ist das in den meisten Fällen?
Ja, Gott sei Dank machen die Paare sehr gute Erfahrungen in der Regel. Ah, okay. Also man muss sich das immer so vorstellen, wie würden wir denn reagieren, wenn uns das unser Freund oder unsere Schwester, Bruder erzählen würde. In der Regel, wenn man spürt, dass sich das Paar gut erkundigt hat und weiß, was es tut und sich freut über diesen Schritt, freut man sich mit dem Paar mit. Das ist das Normale. Und oft ist es ja auch so, dass das Umfeld schon ein bisschen merkt oder erahnen kann oder vielleicht sogar informiert ist, dass das Paar schon ganz viel unternommen hat zur Realisierung des Kinderwunsches und es bislang noch nicht geklappt hat. Und das ist ja etwas, wo man niemandem wünscht und wo die allermeisten nachvollziehen können, dass der Wunsch einfach etwas ganz Existenzielles hat und für viele ganz wichtig ist. Und deshalb ist es gut, wenn man das Umfeld vorab informiert. Also ich empfehle da 2 Zeitpunkte. Ich empfehle 2 Zeitpunkte, die ganz günstig sind für die Aufklärung des Umfelds. Und zwar sollte man das vor der Aufklärung des Kindes machen, damit das Umfeld sich gut daran gewöhnen kann, damit quasi fein ist und das Kind nicht später irgendwie komische Blicke erntet oder spürt, dass man über seine Entstehung spricht gerade. Das spüren Kinder eigentlich ganz gut und deshalb sollte man das vermeiden. Wenn man das Umfeld bei der Schwangerschaft oder bei der Geburt schon informiert, kräht kein Haar mehr danach, nach 3 Jahren oder 4 Jahren, wenn das Kind informiert ist. Und genauso soll es sein, dass das Umfeld schon ganz lange daran gewohnt ist und für das Umfeld das einfach ganz normal ist. 2 Zeitpunkte empfinde ich als ganz günstig, die empfehle ich gern. Das ist einmal die 12. Schwangerschaftswoche, wenn die ersten wichtigen Untersuchungen vorbei sind, könnte man mit dem Verkünden der Schwangerschaft das gleich verbinden und sagen, wir bekommen ein Baby und bei uns war es ein besonderer Weg, wir sind dank einer Eizellspende schwanger geworden. Kennt ihr das, eine Eizellspende zum Beispiel? Oder dass ihr sagt, wir hoffen auf eure Unterstützung für uns und unser Baby. Habt ihr Fragen dazu? Und dann kann das Paar das Umfeld informieren. Und der 2. Zeitpunkt, den ich gut finde, ist bei den ersten Babybesuchen, wenn man das Baby kennenlernt, dass man einfach dazu sagt, wir möchten auch informieren, dass es bei uns ein besonderer Weg war, wir haben dank einer Eizellspende unser Kind bekommen und wünschen uns einfach eure Unterstützung für uns und es war ein langer und schwerer Weg, aber wir sind jetzt ganz glücklich, dass wir unser Wunschkind endlich in den Armen halten können. So in der Art kann man das dem Umfeld erzählen. Gut ist es, wenn man keinen separaten Termin dafür braucht. Also wenn man das nicht rausschiebt, weil das macht man naturgemäß nicht ganz so gerne, als wie wenn man die Schwangerschaft verkündet. Und deshalb empfehle ich immer, dass man das mit einem Mal gleich raushaut, dann ist es vorbei. Und es ist die positive Stimmung von der Verkündung der Schwangerschaft vordergründig. Und das fällt den Paaren meistens leichter. Die Frage ist auch noch wichtig, wen geht das überhaupt was an? Wie viele Menschen müssen wir damit einbeziehen oder was ist sinnvoll? Und da ist für mich so eine goldene Regel oder eine gute Regel: Alle, die das Kind oder auch unterstützen sollen in Zukunft, sollten so in diesem kleinen Kreis dabei sein. Das macht absolut Sinn und später vielleicht auch, oder das auf jeden Fall Kinderärzte, das ist wichtig, und eventuell auch Volksschullehrer, damit sie einfach das Kind unterstützen könnten, kommt es mal zum Gespräch auf dem Pausenhof oder so. Es ist gut, wenn sie informiert sind, es ist aber kein Muss. Und ich erlebe es ganz oft, dass es am Anfang ein riesiges Thema ist, wer denn da alles mit ins Boot geholt wird und dass man das nicht weiter erzählen darf. Und ich kann euch jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich würde darauf gar nicht zu viel Energie verschwenden, weil man wird es weiter erzählen. Es ist ein spannendes Thema, das nicht alltäglich ist. Und ich würde euch absolut ans Herz legen, einfach gut dahinter zu stehen. Für euch war der Weg so, ihr habt ganz viel investiert. Und ihr dürft stolz sein, dass ihr ein Kind auf diesem Weg bekommen habt. Und das Weitererzählen wird irgendwann aufhören. Das geht meistens nur ein paar Tage oder ein paar Wochen. Aber dann habt ihr mit eurem Kind einen Weg vor euch, der völlig unbeschwert ist. Und ihr müsst nicht ständig darauf achten, wer weiß was oder vor wem müssen wir das Geheimnis bewahren. Und wir wünschen uns ja alle als Eltern, dass die Kinder gut damit klarkommen. Und entscheidend ist vor allem die Vorbildfunktion für die Kinder, damit sie sehen, Mama und Papa gehen damit offen und natürlich um und somit können sie das von euch auch gut als Beispiel lernen. Das wollte ich noch kurz
erklären. Ja, wie entwickelt sich die Bindung zum Kind? Ist das für die Eltern ein Thema?
Ja, natürlich, das fragen sich vor allem die Mamas. Also für die Papas ist es ein bisschen einfacher, weil es natürlich genetisch von ihnen stammt. Aber dieses genetische Ungleichgewicht, das Frauen teilweise empfinden, ist natürlich ein Thema, worüber wir auch in der Beratung immer sprechen. Ich finde es wichtig, sich als Frau speziell Gedanken zu machen, warum wünsche ich mir ein Kind? Wünsche ich mir eine kleine Kopie von mir? Dann ist die Eizellspende bestimmt nicht das Richtige. Aber wenn ich sage, ich möchte Mama werden, ich möchte dieses Gefühl einer Schwangerschaft, einer Geburt, dieser Bindung erleben, ich möchte meine Liebe weitergeben, ich möchte mich um jemanden kümmern und meine Werte weitergeben, dann ist die Eizellspende eine absolut sinnvolle Wahl, um doch noch Eltern zu werden. Und die Bindung das ist ja das Entscheidende an der Beziehung zu den Eltern, ob ich sicher gebunden bin zu meinem Kind, ja oder nein. Und die sehr positive Nachricht ist die, dass die sichere Bindung völlig unabhängig ist von der genetischen Verwandtschaft. Also wir können genauso ein Kind lieben und sicher an uns binden, das nicht von unseren Genen abstammt. Das ist wie bei der Adoption zum Beispiel. Oder vielleicht merkt ihr auch, ihr könnt ja den Partner auch lieben. Es ist auch meistens möglich, die Kinder aus der engen Verwandtschaft, aus dem engen Umfeld richtig zu lieben. Und da merkt man schon, dass die 9 Monate oder 10 Monate der Schwangerschaft ganz viel dazu tun, dass Mamas sich mit dem Kind verbinden können. Man muss sich auch immer vorstellen, das Kind hat ja nur einen selbst als Mama und niemand anderen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da mit 100% dahinter stehen kann und mich auf das Baby freuen kann. Und das habe ich auch bis jetzt nur positiv in der Praxis erleben dürfen, Gott sei Dank. Wobei ich schon dazu sagen muss, es ist meiner Meinung nach unendlich wichtig, dass alle Paare, die eine Eizellspende oder Samenspende machen, sich einer seriösen Beratung vorab unterziehen. Weil einfach, es ist so ein komplexes Thema und es sind so viele Informationen, die nicht gerade seriös sind im Netz und auch andere. Aber es ist einfach wichtig für das Paar, das filtern zu können und das Wichtige herauszunehmen. Und deshalb empfehle ich wirklich unbedingt eine Beratung. Und das Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch Deutschland ist zum Beispiel so eine Quelle, wo man sich seriöse Berater suchen kann. Da gibt es zertifizierte Beraterinnen und Berater und das ist ganz wichtig, dass man sich da einfach eine Stunde Zeit nimmt. Das dauert auch in der Regel keine 2-3 Termine, sondern wirklich nach einem Termin hat man meistens so von vor der Geburt bis hin zum Kennenlernen einer möglichen Spenderin alles mal besprochen. Und das finde ich absolut wichtig und notwendig in dem Fall, dass man sich einfach auch mit den Ängsten und den Gefühlen wie Neid, Eifersucht, was ist meine Rolle, auseinandersetzt, bevor man diesen Schritt geht.
Nimm uns mal mit, wie ist der Ablauf? Wie läuft eine Eizellspende organisatorisch oder auch medizinisch? Wie läuft das ab?
Ja, also ich bin natürlich keine Medizinerin, aber ich kann die Eckpunkte sagen. Also zuerst wird das Paar medizinisch abgeklärt in der Kinderwunschklinik, ob es medizinische Gründe gibt, dass eine Eizellspende notwendig scheint. Wenn ja, werden die phänotypischen Merkmale der Frau möglichst aufgenommen, damit die Spenderin ihr möglichst ähnlich sieht, das heißt Körpergröße, Haarfarbe, Gewicht, Augenfarbe. Das kann dann das Paar auch mitentscheiden. Das ist in jeder Klinik ein bisschen anders, was man alles mitbestimmen kann. Es ist meistens gut, wenn man nicht zu viel mitspricht und das Matching den anderen überlässt, weil es einfach sonst, man hat ohnehin nicht wirklich Einfluss, wie das Kind später wird oder aussieht. Und deshalb empfehle ich eher da ein bisschen loszulassen, sonst sind die Erwartungen schon groß an das Baby, das noch gar nicht da ist. Und es soll ja kein Designer-Baby sein. Genau. Dann passiert das Matching, da wird eine passende Spenderin gesucht für die Anfrage und wenn eine Spenderin gefunden ist, wird das Paar informiert. Also die Spenderin wird dann so stimuliert, dass gleich mehrere Eibläschen heranreifen in einem Zyklus. Die reifen Eizellen werden dann entnommen, mit dem Samen des Partners zusammengebracht, also befruchtet und die befruchtete Blastozyste wird dann zurücktransferiert wieder in die Gebärmutter der Empfängerin. Und hoffentlich nach 2 Wochen testet die dann positiv.
Ist das so, dass viele Frauen, die wirklich jahrelang, wo es nicht geklappt hat oder lange Zeit nicht geklappt hat, dass es dann klappt mit der Eizellspende? Dass man da schon merkt, okay, das war jetzt wirklich der Grund?
Ja, also es ist natürlich keine Garantie, das muss man ganz klar sagen, aber die Zahlen sind sehr gut, weil es sind natürlich junge, gesunde Frauen, die als Spenderin nur in Frage kommen und deshalb ist die Erfolgsrate relativ hoch bei der Eizellspende. Mhm. Ja.
Wer kommt als Spenderin in Frage?
Das ist je nach Land unterschiedlich, also da müssen sich die Paare, die interessiert sind, wirklich bei der Klinik dann informieren, wer spenden darf. In der Regel sind es einfach junge, gesunde Frauen, die wirklich sehr, sehr gut getestet werden. Die machen das auch in der Regel vor allem in den nordischen Ländern und bei uns aufgrund einfach einer Empathie gegenüber den Paaren, die keine Kinder bekommen können. Sie möchten wirklich helfen. Also die bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung für das, was sie gemacht haben. Aber ich glaube, jeder, der den Prozess kennt und ihn selbst mal erlebt hat, weiß, dass man das nicht freiwillig macht. Also das ist wirklich etwas sehr Großherziges, wenn man sowas macht. Natürlich gibt es auch Länder, in denen die Frauen mehr entschädigt werden. Der Trend ist aber wirklich eher der, dass man schaut, dass es auch für die Spenderin ein guter Gedanke war, was auch für das Kind dann schöner ist, wenn es das weiß.
Wie viele Kinder lernen ihre leibliche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Mama, ihre leibliche Mutter oder die Spenderin? Ja. Was würdest du sagen, wie viele lernen sich kennen nach einer gewissen Zeit? Ja. Sind das viele?
Das kann ich dir nicht beantworten, weil wir da sehr wenige Daten haben. Es gibt Geschichten und Erfahrungsberichte, die von einer einmaligen Familienzusammenkunft berichten. Viele haben eher Kontakt noch zu den Halbgeschwistern später, die gratulieren sich vielleicht zum Geburtstag. Also das ist wirklich ganz schwierig, da Zahlen zu nennen. Das wissen wir einfach zu wenig. Es ist aber wichtig, dass man dem Kind einfach signalisiert, es ist verständlich für uns, dass du dich dafür interessierst. Und ich empfehle den Mamas vor allem und auch Papas natürlich, dass sie sich mal in die Lage des Kindes versetzen. Wie hätte ich denn reagiert und was hätte mich interessiert, wenn meine Mama mir das erzählt hätte oder mein Papa, dass es da jemand Dritten gibt, eine Spenderin, einen Spender? Hätte mich etwas interessiert und wenn ja, was? Und das ist immer der Moment in der Beratung, wo so ein Perspektivenwechsel stattfindet, den ich unfassbar wertvoll finde, weil Paare dann wegkommen von dieser Sorge und Befürchtung, was ist, wenn ich mal nicht mehr so wichtig bin für das Kind, wenn es sich für die Spenderin interessiert oder für den Spender. Plötzlich merken sie, hoppla, mich hätte es auch interessiert, wer das ist und sehe ich ihr vielleicht ähnlich, gibt es Halbgeschwister, lebt sie noch, ist sie gesund und so weiter. Und plötzlich wird das Thema viel weicher. Und das ist ganz entscheidend, dass man sich einfach auch mal überlegt, was hätte ich denn mir gewünscht, wie meine Mama, mein Papa mit mir darüber gesprochen hätten. Und dann merkt man, da gehen eigentlich dann die Herzen auf und man fühlt sich nicht mehr so bedroht durch die Spenderin oder den Spender, sondern merkt, ah ja, wir sind vielleicht auch teilweise, oder die Kinder sind teilweise auch unsicher. Stamme ich aus einer... aus guten Genen, ist die Person nett, hoffentlich bin ich von einer klugen Frau vielleicht entstanden. Und also da ist auch zu beachten, dass Kinder teilweise vielleicht auch in der Pubertät, gerade in schwierigen Umbruchphasen, vielleicht auch verunsichert sind, von wem sie denn stammen, wenn sie das nicht genau wissen. Also das sollten wir als Eltern, wenn wir diesen Schritt gehen, immer berücksichtigen, dass wir sehr offen und liebevoll über diese Spenderin sprechen, vielleicht nicht von einer genetischen oder biologischen Mama. Man merkt schon, dieser Begriff Mama ist sehr emotional, der ist viel näher als die Spenderin. Und es ist ganz wichtig, dass Paare sich bewusst werden, welches Wording sie nehmen. Also ich würde da keine Hoffnungen im Kind wecken, weil die Spenderinnen können immer sagen, wir möchten keinen Kontakt oder die Lebenssituation von ihnen hat sich vielleicht geändert, sie haben es vielleicht der Familie nicht erzählt. Also das muss gar nichts mit dem Kind zu tun haben, aber wenn ich von einer lieben biologischen Mama spreche, über die Jahre, weckt das Kind Hoffnung und dann birgt es natürlich auch die große Gefahr, dass das Kind sehr enttäuscht wird. Und deshalb ist es ratsam, sich gut zu überlegen, wie eine passende Bezeichnung ist innerhalb der Familie, wie man über die Spenderin spricht.
Wie bekomme ich denn den Kontakt? Also ich habe die ja vorher nicht gesehen, oder? Also ich bekomme ja nur so Angaben wahrscheinlich wie Haarfarbe, Augenfarbe, weiß ich nicht, Charaktereigenschaften vielleicht auch, Beruf vielleicht auch oder Alter vielleicht sogar noch. Aber habe ich sie dann gesehen oder kann ich die Spenderin vorher mal kennenlernen, bevor ich mich dazu entscheide? Kleine Werbeunterbrechung. In meiner Kinderwunschzeit bin ich auf was ganz Besonderes und Wichtiges gestoßen und das sind die Omega-3-Fettsäuren, die ich bis heute nehme, meiner Familie natürlich auch gebe, besonders im Kinderwunsch, in der Schwangerschaft, beim Stillen, für Kinder super wichtig, denn sie unterstützen die Eizellen, wirken entzündungshemmend und tun einfach richtig gut. Für Herz, Gehirn, Immunsystem. Aber Achtung, Omega-3 ist nicht gleich Omega-3, denn Qualität und Reinheit machen einfach den Unterschied. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schreib mir doch einfach gerne. Jetzt geht's wieder weiter.
Nein, das ist nicht möglich. Manche haben Sprachproben oder Schriftproben, das kenne ich auch von der Samenspende oder Babyfotos. Aber als Eltern, nein, es kann nur später das Kind Daten ab einem gewissen Alter, und das ist je nach Land unterschiedlich, kann es die Daten erhalten. Die sind gespeichert und die kann, wenn das Kind sich irgendwann mal dafür interessiert, das kann dann die Daten einholen und Kontakt zur Spenderin aufnehmen. Ob die dann den Kontakt erwidern möchte oder nicht, liegt wie gesagt in ihrem Ermessen. Das ist ihre Entscheidung.
Ah, okay. Welche Rolle spielt die Partnerschaft bei der Entscheidung? Was erlebst du da in deiner Praxis? Gibt es typische Konflikte, Dynamiken?
Ja, ich Also gerade bei der Eizellspende ist es so, dass sich die Männer eher leichter tun in der Regel, weil es halt ihre Gene sind, die weitergegeben werden können.
Ja.
Und die Frauen da teilweise am Anfang noch ein bisschen unsicher sind, wobei bei vielen Frauen ist der Kinderwunsch dann so stark, dass ich auch eine große Dankbarkeit erlebe, dass es überhaupt diese Möglichkeit inzwischen gibt. Weil früher hätten sie, also noch vor ein paar Jahren, diese Gelegenheit natürlich überhaupt gar nicht in Erwägung ziehen können. Und ich glaube, ganz viele, die schon lange Jahre Kinderwunschbehandlungen hinter sich haben, kommen meistens gemeinsam irgendwann so an diesen Punkt, wo sie sich überlegen, was ist unser Plan B, was ist eine passende Alternative. Und da ist die Eizellspende für viele eine tolle Möglichkeit, weil die Eizellspende machen ja vorwiegend Paare, die schon ein bisschen älter sind, was das Thema Kinderwunsch anlangt. Und da kommt man ehrlicherweise auch mit Alternativen wie einer Adoption gar nicht mehr so richtig. Also da ist es relativ unwahrscheinlich, dass man noch ein Kind bekommt, weil es gibt einfach sehr viel weniger Kinder als Adoptionsanwärter. Und auch Pflegekind ist für viele emotional einfach ein zu großes Risiko, dass sie das Kind wieder abgeben müssen. Und daher, man muss auch sagen, natürlich die Eizellspende hat den Vorteil, dass man nicht nur das Körperliche eben selber erleben kann, sondern auch Einfluss hat auf die Schwangerschaft. Also bei der Adoption waren ja eher Probleme, die war ja eher problembehaftet, die Schwangerschaft. Man gibt ein Kind ja nicht einfach so ab, sondern da gibt es ja schon eine Vorgeschichte. Und für die Kinder ist es auch ein anderer Start ins Leben, wenn sie hören, ich wurde abgegeben quasi bei der Adoption. Oder ich bin ein absolutes Wunschkind. Mama und Papa haben sehr für mich gekämpft, dass ich überhaupt da sein kann. Also das finden viele Paare einfach auch schön. Und also somit ist es eine tolle Option, die wir heute auch noch zur Verfügung haben.
Ich muss sagen, das ist für mich auch so gerade ein so positives Gefühl, wenn ich mir vorstelle, das ist so die Kernbotschaft, ne? Also klar, Eizellspende, genetisch unterschiedliche, klar, Unterschiede in der Genetik, aber die Kernbotschaft, ich bin ein absolutes Wunschkind, so meine Eltern, die haben alles getan, damit ich da sein kann. Und dementsprechend ist ja auch die Wertschätzung, wenn die geboren werden, ne? Wo man sich wirklich auch, wo ich mir schon relativ sicher wäre, wenn ein Paar sich dazu entschließt, diesen Weg zu gehen, dass da eine hundertprozentige Wertschätzung auch drin ist. Das ist weil es ist einfach ein gewünschtes Kind. Und diese Kinder, diese gewünschten Kinder, die können ja eigentlich nur gut groß werden. Also das ist so ein bisschen diese, ganz, wo ich so drüber nachdenke. Wo ich gerade lächeln muss, weil ich dann denke so, oh mein Gott, wie viel Liebe werden die für ihr Kind aufbringen einfach. Weil das Kind da ist. Und die haben ja dann auch meistens einen langen, langen Weg hinter sich gebracht, bevor man sich dazu entscheidet. Ne?
Absolut. Und das geht auch aus Studien hervor, dass also wirklich die Familien sich sehr gut entwickeln. Da gibt es von den Kindern her entwicklungspsychologisch und auch familiendynamisch überhaupt keine Auffälligkeiten. Also die Kinder sind eher überwiegend sicher gebunden, weil sie eben genauso gewünscht sind und so einen Weg die Eltern bereit waren zu gehen. Und deshalb sind das in der Regel wirklich sehr gut behütete, liebevoll begleitete Kinder.
Aber das finde ich auch gerade interessant. Gibt es da wirklich Studien zu dem Thema, wie die Kinder sich entwickeln?
Ja, die gibt's. Inzwischen gibt es die, ja. Glücklicherweise.
Wow. Also man hat schon gemerkt, diese Kinder entwickeln sich sehr positiv.
Ja, und deshalb wissen wir auch ganz viel aus der Adoptionsforschung, wie wichtig eben die Aufklärung für die Kinder ist, die frühzeitige Aufklärung, dass wir offen damit umgehen, dass sie einfach wissen, es ist zwar ein anderer Weg gewesen, aber es ist alles gut. Wir sind eine glückliche Familie und es gibt Familien, die haben zwei Mamas, es gibt Familien, die sind geschieden, es gibt Single-Mamas, es gibt Single-Papas und wir sind eben so eine Familie. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft und für mich beginnt das, wie gesagt, immer bei den Eltern. Wenn die selber noch ein bisschen so ein Schamgefühl oder ein ungutes Gefühl damit haben, dann spüren das Kinder. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man zuerst selbst wirklich im Reinen mit dem Thema ist und sich gut dabei fühlt und gut dahinter stehen kann, um dann dem Kind das so vorzuleben und auch Fragen beantworten zu können und offen dazu zu sein. Wir müssen keine Werbung für die Eizellspende machen, sondern es soll einfach ganz natürlich damit umgegangen werden. Es hat anders nicht geklappt, wir waren traurig darüber, das war schwierig für uns und jetzt sind wir aber froh, dass wir dich so bekommen haben, sonst gäbe es dich ja nicht. Und das soll vermittelt werden.
Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Aber was mir jetzt dazu noch einfällt, viele Paare leiden ja auch unter einem jahrelang unerfüllten Kinderwunsch. Statistiken sagen das ja auch. Viele Paare trennen sich oder viele Paare kommen an ihre Grenzen, wenn eigentlich alles in Anführungsstrichen gut ist, wenn das Kind dann da ist. Aber das macht ja auch was mit einem als Paar, dieser ganze Weg. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Paaren, mit denen du arbeitest, die dann irgendwann mal an ihr Wunschkind gekommen sind? Vielleicht kann man es auch mal verallgemeinern oder vielleicht kann man es auch mal vergleichen. Gibt es da Unterschiede? Also Paare, die diesen Weg gegangen sind im Vergleich zu anderen Paaren, die doch zu ihrem Wunschkind gekommen sind, dass sich das irgendwie auf ihre Beziehung also ausgewirkt hat im Sinne von Scheidung oder dass die Scheidungsrate nach so einem Weg höher ist oder die Trennungsrate oder dass du allgemein auch sagst, ja, das ist so eine Belastung für eine Beziehung, das ist allgemein schon sehr sichtbar, dass sich das dann da widerspiegelt.
Es ist für Paare der Kinderwunschweg im Allgemeinen ein unfassbar schwieriger Weg für viele, weil er einfach sehr herausfordernd ist. Und viele geraten in einen Teufelskreis, wo es um nichts anderes mehr geht als um den Kinderwunsch. Man muss so viele Medikamente täglich nehmen, die einen an den Kinderwunsch erinnern und hat dazu noch Untersuchungen. Da ist ganz viel Hoffnung da, ganz viel Enttäuschung und also Höhen und Tiefen ohne Ende. Und Männer und Frauen verarbeiten Schwierigkeiten auch anders. Also Männer sind eher lösungsorientiert, Frauen eher problemorientiert und das birgt einfach alles Schwierigkeiten und Konfliktpotenzial. Und es ist gut, dass wir unterschiedliche Verarbeitungswege haben, das ist auch wichtig. Es ist nur wichtig, dass wir wissen, wer was hört und wie versteht. Und da kann man natürlich die Paare auch gut unterstützen und abholen in der Beratung. Ganz allgemein, wenn ich das verallgemeinern müsste, würde ich sagen, dass sich die allerwenigsten Paare trennen, ist mir noch fast gar nie untergekommen. Also dann war schon vorab ziemlich viel im Argen, würde ich sagen. Ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass Paare nach dem Kinderwunsch, nach der Behandlung sagen, egal ob das geklappt hat oder nicht, dass es sie sehr, sehr stark zusammengeschweißt hat. Also die haben wirklich so viel erlebt und einander noch viel besser kennengelernt und plötzlich muss der eine für den anderen da sein oder umgekehrt und also man muss ja auch über ganz existenzielle Wünsche sprechen miteinander und Entscheidungen treffen, die wirklich große Konsequenzen haben und muss sich da zusammenraufen vielfach und Paare erzählen mir sehr oft, dass sie viel gelernt haben aus dieser Zeit und dass sie es nicht missen möchten, auch wenn es wahnsinnig anstrengend war. Okay. Ja, also zumindest die Verbindung, die sie jetzt miteinander spüren. Okay. Natürlich würde man sich wünschen, dass es einfacher war, zum Kind zu kommen oder dass man ein Kind bekommt, aber es ist schon so, dass viele sagen, wir haben ganz viel mitnehmen können für uns selber. Die Beziehung zum Körper ist anders, vielleicht die Beziehung überhaupt, wie ich mit Schwierigkeiten umgehe, mit schwierigen Lebensphasen und auch in der Beziehung, ja.
Gibt es Geschichten, die dich ganz besonders berührt haben?
Die gibt es. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen heute.
Ist dir da so eine Geschichte?
Eine, die ich noch vor nicht allzu langer Zeit gehört habe, wie mir eine Mama erzählt hat, ich werde es nicht glauben, aber jemand hat eben auch Ähnlichkeiten festgestellt mit dem Kind und dann hat sie mir fröhlich erzählt, ich habe da gar nicht mehr daran gedacht, dass es eine Spende war. Das war für mich so weit weg, das ist für mich gar kein Thema mehr. Und da merkt man einfach, ja, das kommt gut an, oder? Wenn man so spürt, das ist im Alltag dann gar nicht mehr so wichtig, was am Anfang bei der Entscheidungsphase natürlich unfassbar schwierig ist, ist vielleicht später dann im Alltag nicht mehr ganz so
ein großes Thema. Ja, weil das Kind so geliebt ist. oder?
Ganz
das ist
genau.
einfach so ein geliebtes Kind. Und man kann sich das dann wahrscheinlich gar nicht mehr anders vorstellen. Und wenn man hinterher die Wahl hätte, würde man wahrscheinlich sagen, nein, ich würde es genauso wieder haben wollen und ich möchte mein Kind einfach nicht abgeben. Das ist mein größter Schatz und es ist alles gut so, dass man vielleicht auch so ein bisschen in diesen Frieden reinfindet, dass auch alles okay ist, trotz der ganzen Hürden, die vorher waren. Auch das will ja alles verarbeitet sein und verarbeitet werden. Mir schießt gerade noch spontane Frage in den Kopf rein. Das ist ja auch, man sagt ja auch so in so Adoptionsfällen ist es ja auch manchmal so, dass sich dann spontan doch nochmal eine Schwangerschaft ergibt. Wie erlebst du das? Kommt das auch zwischendurch mal vor, dass man nach der Eizellspende, nach dem Kind sozusagen, spontan auch nochmal schwanger wird, dass dann nochmal so ein genetisches, also eigenes leibliches Kind danach kommt?
Ich finde die Frage ganz gut, die du stellst, weil diese Geschichten gibt es ja immer wieder, diese seltenen Geschichten, wo jemanden kennt, der vielleicht doch im Urlaub dann, weil es alles schon ad acta gelegt wurde mit dem Kinderwunsch, doch noch spontan schwanger geworden sind. Ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil man muss einfach dazu sagen, das sind ganz klare Ausnahmefälle. Also das gibt es unendlich selten, weil die Paare werden ja medizinisch ganz, ganz genau abgeklärt und das macht man ja nicht ohne Grund. Sag niemals nie, aber ich würde sagen, der Kinderwunsch hat weniger damit zu tun, dass man endlich locker ist quasi und das Thema locker angeht, sondern da spielen schon sehr viel mehr biologische Faktoren mit, dass das wirklich klappt. Und deshalb, ja, es ist möglich, Wunder geschehen, aber es ist dann schon eher eine Seltenheit.
Ja. Du hast ja auch Bücher geschrieben, richtig?
Ja.
Erzähl. Welche Bücher, was kommt und was hast du gemacht?
Ja, also ich habe aufgrund der Tatsache, dass ganz viele mich gefragt haben, ja, aber wie klärt man denn so ein kleines Kind auf und wie können die das verstehen in dem jungen Alter, habe ich gemerkt, dass es einfach ganz wenig Literatur dazu gibt und meine Tochter war damals genau im richtigen Alter, nämlich 3 und ich habe mir gedacht, ich weiß eigentlich ziemlich genau, was sie gerade mag und habe aus der Not eine Tugend gemacht und selbst Kinderbücher geschrieben und zwar in erster Linie für die Eizellspende und die Samenspende, dass man Kinder da einfach wirklich kindgerecht mit Bildern diese schöne Geschichte erzählen kann und die Bücher kann man alle auch mit Fotos und eigenen Bildern individualisieren und personalisieren, also dass es wirklich so dann ganz die eigene Geschichte wird. Und habe dann gedacht, wenn ich schon eins für die Eizell- und Samenspende habe und die Embryonenspende, dann mache ich gleich auch noch für Regenbogenfamilien und auch für alle Kinder, die mit Hilfe einer Kinderwunschklinik entstanden sind. Denen muss man das ja nicht zwingend erklären, quasi, da ist der Bedarf nicht ganz so da, aber es ist trotzdem einfach schön, wenn man offen auch dieses Thema ansprechen kann und das frühzeitig einfach in der Familie kommuniziert, wie denn, auf welchem Weg das Kind entstanden ist und wie Babys überhaupt entstehen können und auch noch für Leihmutterschaft, das ist ja bei uns nicht erlaubt, aber so gibt es einfach für ganz viele Familien jetzt Bücher, wo sie sehr liebevoll und in kindgerechter Sprache Eltern helfen sollten, so einen roten Faden zu finden bei der Erzählung ihrer eigenen Familiengeschichte. Und die Bücher gibt es bei mir auf der Webseite unter www.kinderwunschcoaching.eu und beim FAMART Verlag. Und ganz neu darf ich auch darauf hinweisen, dass ich ab September kommt ein neues Buch raus, dieses Mal speziell für Erwachsene geschrieben. Das heißt Kinderwunsch, alles was du wissen musst. Und ich habe das gemeinsam mit meiner lieben Freundin Anna Aulitzki geschrieben. Sie ist Gynäkologin und Reproduktionsmedizinerin und wir haben uns überlegt, es ist eigentlich ganz wichtig, also wir sind immer wieder so im alltäglichen Austausch, sie als Medizinerin, ich als Psychologin, dass man eigentlich das Ganze mal verbinden sollte und nicht nur den einen Teil schreiben oder den anderen, sondern sie hat sich den medizinischen Part geschnappt und einfach mal erklärt in diesem Buch, um was es alles geht, was für Hormone gibt es, warum kann es nicht klappen beim Mann, bei der Frau, was kann man selber für den Kinderwunsch tun und überhaupt, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Baby und so weiter. Und ich habe dann die psychologische Seite beleuchtet und das Buch enthält auch ganz viele Übungen, Meditationen, also so ganz praktische Tipps und Tools, wie man besser in der Phase des unerfüllten Kinderwunschs damit umgehen kann. Und ich hoffe, dass es den Lesern dann viel Freude bereitet, wenn es im September erscheint.
Klingt super spannend. Für alle, die jetzt denken, das muss ich unbedingt lesen, das brauche ich oder ich brauche die Bücher, weil das ist ja ein Riesenthema in unserer Zeit. Jede Zeit hat immer andere Themen. Ich finde, in unserer Zeit, für diejenigen, die eine ICSI gemacht haben oder die eine Eizellspende oder sonstiges gerade vorhaben, gemacht haben, wie auch immer, das ist gerade unser Thema der Zeit, finde ich. Und absolut sinnvoll, wenn es da auch schöne Bücher für die Kinder gerade gibt, dass man auch einen Weg oder ein Tool in der Hand hat, um den Kindern das auch so ein bisschen spielerisch zu erklären. Super gut, finde ich sehr, sehr hilfreich. Also ich verlinke alles in die Shownotes für diejenigen, die daran interessiert sind. Und als letzte Frage würde ich dich aber jetzt nochmal, oder ich würde jetzt gerne nochmal von dir wissen, was würdest du abschließend an alle, die jetzt zuhören, die sich vielleicht auch entweder damit beschäftigen mit dem Thema, weil sie es vielleicht auch vorhaben oder für diejenigen, die es gerade gemacht haben oder auch für die Frauen, die auch eigene Erfahrungen damit gesammelt haben. Was würdest du den Hörerinnen mitgeben wollen? Als Abschlusssatz, ja.
Ich würde allen den Mut wünschen, gut auf ihr Bauchgefühl zu hören und sich nicht von gesellschaftlichen Tabus abhalten zu lassen, ihren eigenen Weg zu gehen, der sich für sie richtig anfühlt.
Schöner Abschluss. Schöner Abschluss.
Würde ich das, glaube ich, gut sagen. Ich denke mir, das ist einfach wichtig, dass wir unser Leben so gestalten, wie es uns und unseren Wünschen und unseren Werten entspricht. Und da darf ich euch alle einfach nur ermutigen, dass ihr euren Weg geht. Also, dass jeder seinen eigenen Weg geht und den Mut hat, einfach Entscheidungen zu treffen, die einem selber entsprechen. Und ich habe bis jetzt auch nur Paare erlebt, die positives Feedback mir gegenüber ausgesprochen haben. Ich glaube, es liegt einfach sehr, also der Schlüssel liegt vor allem darin, dass wir gut informiert starten, uns nicht erst informieren, wenn wir schon schwanger sind, sondern wirklich vorab alles besprechen, damit ihr den Weg gestärkt gehen könnt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das sehr wertvoll, was du heute mit uns geteilt hast. Wer dich finden möchte, du arbeitest ja auch, ne? Du bietest ja auch ein Online-Coaching an oder nur? Oder kommen auch welche zu dir in die Praxis?
Wie ist Beides. Die nahe wohnen, kommen gern zu mir und die weiter weg sind, die dürfen das gerne online in Anspruch nehmen. Das funktioniert sehr gut.
Wie man dich findet, wo man dich findet, alles in den Shownotes. Und jetzt danke ich dir für das wertvolle Gespräch mit dir, für die vielen, vielen tollen, wertvollen Infos. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, das macht Mut, wenn man drüber nachdenkt. Weil am Ende wünscht sich ja dann jeder, der diesen Weg geht, ein Kind. Und die Paare, die das dann bekommen, die dann so viel Liebe dem Kind entgegenbringen. Ich finde, das ist das größte Geschenk, was man einem Kind machen kann. Das ist die ganze Liebe, das ist die Wertschätzung, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das Kind da ist. Und auch danke für deine Arbeit, dass du die Familien begleitest, dass du die Frauen, die Paare begleitest und ihnen wahrscheinlich auch ganz viel Hoffnung und Mut gibst und sie genau da abholen kannst, wo sie gerade stehen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke dir für deine wertschätzenden Worte zum Schluss. Herzlichen Dank für die Einladung und den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich gute Entscheidungen und alles, alles Liebe und bin gerne für euch da.
Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge und ich denke, wir haben über viele Dinge gesprochen. Wenn du aber noch Fragen hast an Julia, dann schau doch mal in die Shownotes, da ist alles verlinkt. Ihr neues Buch wird im September 25 rauskommen. Das wird bestimmt richtig spannend für viele von euch. Wenn du Fragen an mich hast, hallo-wunschkind-online. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig schönen Tag. Pass auf dich auf, tu dir wirklich was Gutes, so wie es irgendwie geht. Denk dran, wir leben nur einmal und wir hören uns in 2 Wochen in der nächsten Folge von Hallo Wunschkind.